Hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag im Forum an der Wien, einer neuen Event-Location im Herzen von Wien. Ich freue mich heute sehr, eine sehr hochkarätige Runde hier begrüßen zu dürfen und ich freue mich noch dazu doppelt und dreifach, weil wir nach Monaten in der Isolation wieder alle frisch getestet natürlich einander in Echtleben sozusagen gegenübertreten dürfen. Ich beginne mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Unser Thema heute ist, wie Sie unschwer erraten, anlässlich des Weltfrauentags eine Analyse, eine Diskussion, ein Perspektivenwechsel zu dem großen Thema, mit dem wir jetzt alle konfrontiert sind, Frauen, die als die großen Verliererinnen der Krise, der Pandemie gelten, wie wir aus diesem Backlash wieder herauskommen, was es da für neue Möglichkeiten gibt. Da hoffe ich sehr, dass wir konstruktive Lösungsvorschläge heute vielleicht Ihnen anbieten können. Und ich darf die Runde mit unserem Quotenmann Tarik Leitner öffnen oder vorstellen. Der Mann, der eigentlich der Mitbewohner von ganz Österreich ist und der eine wirklich aufsehenerregende Pioniertat gemacht hat, indem er das Gendern im Flaggschiff des Infojournalismus quasi eingeführt hat und dafür auch einiges erduldet und erleiden musste wahrscheinlich. Ich gehe weiter mit...
Einen schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Sie sehen, ich bin ein echter Profi. Ja. Neben mir Mary Dissoske, die Frauensprecherin der Grünen, eine Frau, die mit gerade mal Mitte, Ende 30 eine Biografie hat, die irgendwie zwei Seiten einnimmt, also vom Journalismus bis zu den Grünen, bis im Amt der Vizebürgermeisterin, also sehr eindrucksvoll und die ich deswegen auch ein bisschen ins Herz geschlossen habe, weil sie bei den Parlamentsreden immer so eindrucksvoll die Racker aus der ersten Bank zur Raison ruft und sagt, können wir uns jetzt ein bisschen zusammenreißen, geht das? Und ich freue mich sehr, dass sie da ist und dass wir miteinander heute auch ein bisschen lösungsorientiert diskutieren werden. Elfriede Hammerl, die ich wirklich seit Jahrzehnten bewundere. Seit 1984 ist sie scharfsinnige Analytikerin, Kolumnistin im Profil. Sie hat Karriere auch als Drehbuchautorin, Autorin, Theater, Dramatikerin hingelegt und Kolumnen im Stern und so weiter gehabt. Sie hat auch die politische Karriere kurz gemacht beim LIV und war Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens, also ist jemand, der die Wogen und Backlashes des Feminismus in Österreich und im deutschsprachigen Raum wirklich kennt wie keine andere. Neben ihr Mari Lang. Es gibt einen wunderbaren Podcast von den beiden Damen, den ich Ihnen empfehlen kann zum Frauenfragen. Mari Lang kennt man natürlich aus dem Fernsehen als Moderatorin, aber sie hat auch eine sehr aktive feministische, sagt man dann, Nebenschauplatz oder Hauptschauplatz, wie auch immer man das nennen möchte. Und hat einen sehr oft gehörten Podcast ins Leben gerufen. Frauenfragen heißt der. Aber paradoxerweise hat dieser Podcast damit begonnen, dass Männern, die jetzt nicht quasi als überambitionierte Feministen konnotiert waren, also abgesehen von unserem Herausgeber natürlich, Fragen gestellt, die man normalerweise Frauen stellt, wie zum Beispiel also Christian Kern zum Thema, warum werden sie immer auf ihr Äußeres reduziert. Das ist, fand ich, sehr, sehr witzig und kann man alles nachhören und ist teilweise bestürzend, aber auch sehr unterhaltsam. Daneben ist Henrike Brandstätter, die Frauensprecherin der NEOS, die auch für die Agenten Gleichbehandlung, Medien und Start-ups verantwortlich ist. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen vielleicht ein bisschen beginnen mit den vielen Studien, die uns jetzt allerortens auf den Schreibtisch oder in die Computer flattern, die sozusagen die Frauen als die großen Verliererinnen der Pandemie ausweisen. Es gibt einen schönen Satz dazu, den ich gestern gelesen habe, nämlich in einem neuen Buch von Isabel Allende, chilenische Schriftstellerin, die quasi ihre Memoiren jetzt in der Corona-Zeit verfasst hat und da den Satz geäußert hat, mein Hirn wird eine einzige Nudelsuppe. Diesen Satz werden wahrscheinlich viele Frauen, die im Zuge der Doppelt- und Dreifachbelastung der Pandemie, nämlich Homeschooling, Homeoffice, Distance Learning unter einen Hut zu bringen, damit konfrontiert waren, öfters auch ausgestoßen haben, zumindest in dieser Art. Wieso sind denn sozusagen die Konstrukte, die diese Entwicklungen ein bisschen auffangen hätten können? Warum hat dann nichts gefruchtet? Warum sind Frauen wirklich so in eine teilweise echt prekäre Situation gekommen, vor allem die Alleinerzieherinnen? Ich darf da gleich einmal an Sie.
Danke. Es funktioniert, ja, es funktioniert. Ich fange vielleicht anders an, nämlich dort bei der Fiktion, die dem zugrunde liegt. Ich glaube, Corona hat uns jetzt ein Jahr lang sehr ausdrucksvoll gezeigt, dass wir mit der Gleichberechtigung in Österreich gar nicht so weit waren, wie wir vielleicht geglaubt haben zu sein. Wenn ich mir anschaue, wir haben Situationen wie einen 20-prozentigen Gender Pay Gap beispielsweise. In den systemrelevanten Berufen sind zu 80% Frauen beschäftigt. Diese Berufe sind gleichzeitig jene, die wirklich schlecht bezahlt sind. Das sind diese Niedriglohnsektoren. Dann haben wir gleichzeitig den Umstand, dass wir in Österreich gleich viel bezahlte wie auch unbezahlte Arbeit haben, aber Frauen schon immer jeher den Großteil der unbezahlten Arbeit geschultert haben. Und dann auch eine Situation, die eine sehr mangelhafte in der Kinderbetreuung ist, wo wir wissen, Frauen können nicht, in Wahrheit nicht wirklich selbstbestimmt entscheiden, wie viel sie arbeiten wollen. So, das sind so 3, 4 Eckpfeiler, die schon vor Corona da waren. Und was jetzt die Corona-Krise gezeigt hat, war, dass sie wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat und all das noch einmal zugespitzt hat. Und ich habe das mit sehr vielen Feministinnen, mit sehr vielen Aktivistinnen, auch Politikerinnen, Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Und da war unisono tatsächlich einfach die Meinung zu sagen, wir waren nie so gleichberechtigt, wie wir geglaubt haben. Ja. Und Corona hat das jetzt gezeigt. Und Frauen haben so eine Social Airbag-Funktion eigentlich jetzt inne gehabt in der Corona-Krise. Wenn ich mir anschaue, dort, wo staatliche Systeme nicht mehr funktioniert haben, nicht mehr funktionieren konnten, Schulen, Kindergärten und dergleichen, dort sind die Frauen eingesprungen. Dort waren es die Frauen, die die ganze Gesellschaft am Laufen gehalten haben, weil wir nach wie vor in so einer stereotypisierten Arbeitsaufteilung auch sind, die dann in der Krise noch einmal bestätigt wurde. Und ich glaube, jetzt liegen auch die ganzen frauenpolitischen Versäumnisse der Vergangenheit auf dem Silbertablett. Und jetzt muss man hingreifen und mit Entschlossenheit überparteilich gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen auch dafür Sorge tragen, dass die Normalität nach Corona nicht die Normalität ist, die wir vor Corona hatten, weil das ist eine Normalität, die auf Kosten der Frauen geht. Und das muss eine neue Normalität sein, nämlich die der Gleichstellung. Und ich glaube, das gilt.
Ich gleich zu Elfriede, weil die Elfriede natürlich auch sehr viel darüber auch geschrieben hat. Du hast in deiner aktuellen Kolumne von Arbeitszeitverkürzung gesprochen als eine mögliche Hilfe.
Ist vielleicht ein kleines Instrument, aber grundsätzlich ist, also ich glaube, das grundsätzliche Problem liegt wirklich darin, dass das F-Wort, wie ich gerne sage, nur ein Firnis war, der so zugedeckt hat, dass dahinter immer noch die alten Strukturen sind, die alten Rollenmuster, die eben die Arbeitsverteilung, also dieses Ungleichgewicht von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Das haben wir alles nicht wahrgenommen, weil es eben, also es hat, ich sage ja auch, dass die partnerschaftliche Arbeitsteilung, die zu Frauenberufstätigkeit oder zum beruflichen Engagement von Frauen geführt hat oder es möglich gemacht hat, diese partnerschaftliche Teilung findet ja viel seltener zwischen Männern und Frauen als zwischen Müttern und Großmüttern statt. Ja. Die fallen jetzt weg. Jetzt fällt vieles weg und jetzt sehen wir wieder, wie das alles aufbricht. Das ist uns alles nicht zuvor gekommen, weil der Feminismus auch als Lifestyle-Accessoire in Mode gekommen ist. Wir hängen uns das um wie so eine Prada-Tasche. Ja. Der Feminismus wird als Label umgehängt verschiedenen Produkten. In Wirklichkeit geht es einfach um bessere Vermarktungsstrategien. Es wird also die freie Wahl, es wird so die Ermächtigung zur Selbstbestimmung wird uns verkauft, letztlich als selbstbestimmt entscheiden, welches Deo wir nehmen. Oder welche sonstigen Produkte, die dann als Frauen, speziell für Frauen kreiert, verkauft und angepriesen werden. Und hinter diesem ganzen Aufwand hat sich nichts geändert. Ja? Die Strukturen sind die alten geblieben.
Jetzt haben Sie, Frau Brandstätter, auch kritisiert, dass uns diese Regierung natürlich auch ein sehr traditionsbelastetes Frauenbild suggeriert. Es gibt den berühmten Satz von Sebastian Kurz am Anfang des ersten Lockdowns, es ist keine Schande, seine Kinder in Betreuung zu geben. Also es wurde auch in den Kindergärten oder in den Schulen so ein bisschen ein Klassensystem eingeführt. Die bösen Mamas, die ihre Kinder in die Betreuung geben und die anderen Mamas, die um ihre Kinder helikoptermäßig kreisen und ihnen Homeschooling und ein warmes Essen hinstellen und so weiter.
Das hat ja auch die ganze Zeit stattgefunden in der Nachmittagsbetreuung, wo den Kindern auch vermittelt wurde, dass sie Kinder zweiter Klasse sind, weil die Mütter sie in die Nachmittagsbetreuung stecken.
Ich hatte so ein zweite Klasse Kind, ja. Wie ist das Konzept oder was für ein Rollenbild transportiert diese türkise grüne Regierung?
Also ich bin das Kind einer Mutter, die damals schon Umgehungskonstrukte geschaffen hat, um Vollzeit arbeiten zu können. Sie hat der katholischen Volksschule eingeredet, sie möchte, dass ich eine gute katholische Erziehung genieße, damit ich in die Nachmittagsbetreuung gehen kann, damit sie arbeiten gehen kann. Die tradierten Rollenmodelle, die haben sich nicht geändert. Und das, was Sebastian Kurz gesagt hat, zeigt ja nur ein Bild, wie seit Jahr und Tag gelebt wird. Es entscheidet der Bürgermeister darüber, ob eine Frau Hausfrau bleibt oder Vorstandsvorsitzende werden kann. Weil der Bürgermeister entscheidet darüber, gibt es Kinderbetreuungsplätze und sind sie qualitätvoll und haben sie vernünftige Öffnungszeiten oder nicht. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir jetzt auch, wenn wir zum Beispiel die 3 Milliarden Euro abholen können vom European Recovery Fund, dass ein Großteil dieses Geldes auch in Infrastrukturmaßnahmen geht, die dazu dienen, dass Frauen auch am Erwerbsleben partizipieren können und teilnehmen können. Und dass wir nicht wieder darüber reden, ob irgendwelche Ziegensteige zu betoniert werden, sondern dass Kindergartenplätze gebaut werden. Weil das entscheidet darüber, ob ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann oder nicht, nämlich ganz grundsätzlich. Und es ist immer eine sehr konservative Ansage, die so Sand in die Augen streut und man sagt, jede Frau soll doch selbst entscheiden können, ob sie eben Hausfrau bleibt oder Vorstandsvorsitzende wird. Aber wenn ich diese Entscheidung gar nicht treffen kann, dann habe ich verloren.
Wobei es ja nicht immer nur um den Vorstandsvorsitz geht, sondern es geht schlicht und einfach um Berufstätigkeit. Und in Wirklichkeit ist diese Wahlfreiheit ja für jeden Menschen offen. Jeder Mensch kann sagen, ich entziehe mich dem Erwerbsleben und schaue künftig nur noch in den blauen Himmel.
Absolut.
Die Frage ist nur, wovon lebt er dann?
Und man muss wissen, was es bedeutet. Also das Zitat, jede Frau soll selbst entscheiden, ob sie Hausfrau wird oder Vorstandsvorsitzende, war von Elli Köstinger. Also ich habe sie nur zitiert. Wenn Frauen nicht wissen, was es bedeutet, was Entscheidungen bedeuten, dann schlittern sie in Abhängigkeiten. Abhängigkeiten zum Partner, Abhängigkeiten dann später vom Staat, indem sie altersarm sind und aufstocken müssen. Und das kann doch nicht unser Wunsch und unser Ziel sein.
Warum ist in unserem Land eigentlich, wir reden seit sehr langer Zeit auch immer von den großen Vorbildern Frankreich, wo man ja sozusagen die Kinder, was auch möglicherweise diskussionsfähig ist, ab 3 Monate in der Krippe abgeben kann, wo es auch 24-Stunden-Krippen gibt für Mütter, die jetzt Unfallchirurginnen oder Krankenschwestern oder sonst was sind. Dann wird natürlich immer auch das skandinavische Vorbild in die Höhe gehoben, wo es selbstverständlich ist, dass Väter eine Konferenz auch verlassen, wenn sie ihre Kinder vom Kindergarten abholen, wenn sie krank sind. Wieso ist das so, Herr Leitner? Warum ist bei uns so ein gewisses, natürlich möglicherweise von einem Katholizismus infiltriertes Familien- und Rollenbild quasi State of the Art?
Ich glaube, da muss man vorher kurz die Analyse machen, ob sich jetzt hier, um aufs Thema der Diskussion oder die Überschrift der Diskussion zu kommen, ob es ein Backlash ist und natürlich ist es einer, aber die Frage ist, was für einer ist es? Und ich glaube, es ist zum Glück nicht unbedingt ein kultureller Backlash. Also insofern, dass es gewollt ist, weil es neuerdings in diesem Pandemiejahr sich wieder Gruppierungen etabliert hätten, die laut genug sind und so eine sozusagen Globalisierung der Gesellschaft wieder vorantreiben. oder ob es uns passiert ist, weil die Pandemie eben passiert ist. Und ich glaube, das ist so der kleine Lichtblick schon in dieser Debatte, dass es uns eben passiert ist. Ja? Also dass es zum Glück jetzt nicht notwendig ist, dass es eine Diskussion geben muss gesamtgesellschaftlich, die wieder gegen etwas ankämpft, sondern in Wirklichkeit, wie jetzt schon ja auch vielfach gesagt wurde, es geht ums Gleiche. Es geht ums Gleiche, was vorher war. Und es hat die Pandemie, wie Sie gesagt haben, das sehr zugespitzt, in manchen Bereichen überdeutlich zum Ausdruck gebracht, welche unterschiedlichen Rollen es gibt. Nicht nur Rollenbilder, sondern auch gelebte Rollen es gibt. Ja, das hat sie zum Ausdruck gebracht. Aber ich glaube, es ist durchaus kleines Glück sozusagen, dass es jetzt nicht kulturell gewollt ist und dass es Menschen gibt, die da ankämpfen und sagen, wir müssen da eigentlich wieder ganz woanders hingehen. Es ist schon alles zu weit. Das ist es nicht.
Entschuldigung, ich glaube eigentlich schon, dass es kulturell gewollt ist. Also ich habe seit dieses täglich grüßt, dass mir Murmeltier, diesen Effekt habe ich jetzt, erlebe ich jetzt seit über 40 Jahren.
Nein, ich habe jetzt gemeint in der Pandemie. Das darauf wollte ich mich beziehen. Ich habe gemeint, also, ob es jetzt im letzten Jahr, ob der Backlash, weil unter diesem Thema unserer Diskussion steht, ob dieser Backlash sozusagen pandemiebedingt eine kulturelle, einen Impetus hat oder ob er sich jetzt aus den Umständen ergibt, die Frauen mehr treffen. Und da, glaube ich, ist die Überraschung natürlich jetzt auch ein bisschen größer, weil am Anfang haben wir uns alle selber eingeredet, das Virus macht keinen Unterschied, behandelt alle Menschen gleich. Das haben wir nach wenigen Wochen oder Tagen schon gesehen, dass das natürlich nicht so ist. Die Grenze verläuft allerdings nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern natürlich zwischen ökonomisch verschieden gestellten Familien, Haushalten, gesellschaftlichen Gruppen insgesamt, weil sich's manche leichter leisten können, ohne Zweifel, die Rollenbilder, die sie vorher schon gehabt haben, die nicht traditionellen meine ich jetzt, weiterzuleben. Nicht? Das ist schon auch eine ökonomische Frage.
Mari, Sie haben diesen Blog mit verschiedensten Männern geführt. Wie ist denn Ihrer Meinung nach das Bewusstsein, das Feministische? Man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber wir hatten doch jetzt auch eine heftige MeToo-Debatte, die 2017 losgetreten wurde. Gibt's da, hat sich da was in den Denkspiralen schon geändert? Oder ist das möglicherweise auch ein bisschen ein modisches Accessoire, als Mann Feminist zu sein, so wie man bei Dior jetzt um 300 Euro T-Shirts kaufen kann, wo drauf steht, I'm a feminist. 600, sorry. Im Ausverkauf vielleicht 300.
Also ich glaube, in den Denkmustern hat sich tatsächlich schon einiges verändert und man muss sich natürlich auch immer die Generationen anschauen. Also ich habe versucht, in meinem Podcast tatsächlich verschiedene Männertypen und aber auch vom Alter her Männer abzubilden. Ob das jetzt ein 88-Jähriger ist, wie Richard Lugner, der in der zweiten Staffel jetzt vorkommen wird, oder ob das ein gerade mal 30-Jähriger ist, wie Julian Le Play, der Musiker ist und noch keine Kinder hat. Was mir aufgefallen ist, was sich schon quer so durch alle Gespräche gezogen hat, war, dass in der Denke sich tatsächlich schon sehr viel getan hat, vor allem in der Generation, um die jetzt 40, 50 ist, aber dass es in der Lebensrealität tatsächlich noch nicht angekommen ist. Und ich glaube, dass das jetzt auch in der Pandemie sichtbar geworden ist, dass die Rollenbilder tatsächlich noch sehr alt gelebt worden sind, also dass die Frauen einfach diese Care-Arbeit und den Mental Load und vor allem eben in der Kinderbetreuung sehr viel übernommen haben und dass sich das jetzt aber in der Pandemie eben mit Kurzarbeit, mit Homeschooling, mit Homeoffice einfach nicht mehr ausgeht. Also die Frauen haben sehr viel Arbeit übernommen, die so still im Kämmerchen zu Hause getätigt worden ist, wo viele einfach schon am Limit waren oft. Und jetzt in der Pandemie sieht man, das Limit ist überschritten, es geht sich nicht aus. Und deshalb, glaube ich, fühlt es sich auch so nach Backlash an. Und ich glaube eben, dass das ist mir in den Gesprächen so bewusst geworden mit den Männern, dass viele gerne wollen oder zumindest das Gefühl haben, sie sind eh schon recht aufgeklärt und helfen mit im Haushalt und in der Familienarbeit. Nur mithelfen ist halt einfach der falsche Ansatz. Also das ist mir bewusst geworden, dass einfach in der Realität schaut es wirklich noch gar nicht gut aus.
Liegt vielleicht auch ein bisschen an den Frauen. Ich habe einige Interviews mit Alice Schwarzer führen dürfen und als ich so mein Kind so quasi im Volksschulalter war und ich Alleinerzieherin war, habe ich dann zu Frau Schwarzer gesagt, wie haben Sie sich das eigentlich vorgestellt? Also ich strudel die ganze Zeit, ich will alles richtig machen, ich will mich selbst verwirklichen, ich will ein Kind, ich will frei sein, ich will unabhängig sein und es ist wahnsinnig anstrengend. Ja. worauf sie mir dann immer den schönen Satz gesagt hat, Kindchen, es gibt keiner Privilegien freiwillig ab, ihr müsst diese Privilegien einfordern. Sind wir, und ich stelle jetzt an alle die Frage auch aus der Perspektive des Mannes, sind Frauen nicht zielgerichtet genug, was diese Einforderung betrifft, dieses Einfordern, dass es nicht eine 70-30-Lösung sein kann, sondern dass es wirklich vielleicht noch eine 60-40, aber irgendwann eine 50-50-Lösung sein kann. Haben wir dann noch so viel Gepäck aus unserer eigenen Sozialisierung mitzuschleppen, dass wir uns das einfach nicht trauen oder irgendwelche Hemmungen haben, die nicht erklärbar sind?
Ich warne aber schon sehr davor, Frauenpolitik zu privatisieren, ja. Und das ist nämlich genau das, was passiert ständig, dass man sagt, ihr könnt doch, wenn ihr tüchtig genug seid, wenn ihr leistungswillig genug seid, wenn ihr euch genug wehrt und auf die Füße stellt, dann geht das eh. Und es ist aber, Strukturänderung ist nichts, was Leute in Eigenregie und im Alleingang bewirken können. Die Frauenpolitik gibt's mal mehr und mal weniger. Wenn es sie gibt, versucht sie das. Offensichtlich hat sie sich bis jetzt nicht ausreichend durchgesetzt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei zu sagen, es liegt an den Frauen. Ich glaube es einfach nicht, dass es dann funktioniert, sondern die versuchen es eh. Aber wenn es nicht anders geht, dann müssen sie halt zupacken.
Wie sieht das bei Ihnen zu Hause aus?
Ich wollte kurz drauf, weil Sie, das glaube ich, ist eine wichtige Unterscheidung, die vornehmen, wie privat ist es, wie sehr ist es politisch strukturell oder gar rechtlich, nicht? Und da glaube ich, da hat sich ja dann doch schon sehr viel getan, und ich würde jetzt behaupten, rein nach dem Buchstaben aller Gesetze ist viel erreicht worden, was noch nicht so lange zurückliegt. Also vom Haushaltsvorstand über die Fristenlösung bis zu so für junge Frauen wahrscheinlich unvorstellbare Frage, den Mann fragen zu müssen, ob man arbeiten gehen darf. Also das liegt ja noch nicht so lange zurück. Und ich glaube schon, dass man gelegentlich auf diese Errungenschaften immer wieder blicken muss. Für mich liegt es halt so in der beginnenden Sozialisierung und Politisierung, wo ich das auch sozusagen noch nicht mitgekriegt habe, sondern für Selbstverständlichkeit gehalten habe und dann später drauf gekommen bin, das liegt erst ganz wenig zurück. Aber der zweite Schritt, und das glaube ich wird der viel schwierigere sein, ist der dann in faktisches Leben, im Haushalt, in der täglichen Organisation der basalen Anforderungen, der Banalitäten, könnte man auch sagen, ja, Einzug hält, und wie geschieht es dort? Und ich glaube, das, worum es uns da heute ja geht, ist, dass wir anhand dieser vermeintlichen Banalitäten sehen, dass diese Organisation natürlich noch nicht so aufgeteilt ist, oder diese Anforderungen ans tägliche Leben nicht so aufgeteilt sind in ihrer Bewältigung, wie das von den Frauen gewünscht wird. Und da glaube ich schon, das können dann aber doch, anders als die politisch strukturellen Dinge, wo ich all in die Pflicht nehmen würde und sage, das kann keine Frauenangelegenheit sein, Gerechtigkeit in den Regelungen herzustellen. Aber im Privaten gibt's ja dann keine Gesetze, die ein Gremium beschließt. Da muss man eine Übereinkunft treffen, und ist es wahrscheinlich der vielleicht sogar schwierigere Kampf als der bis in die 70er Jahre zu führen war. Aber das weiß ich nicht.
Ich würde dazu auch gerne was sagen. Ich gebe Ihnen völlig recht, was die politischen Strukturen betrifft. Und ich glaube, da sind wir uns hier am Podium eh alle einig, dass da einfach wirklich Strukturen geschaffen werden müssen, damit die Gleichberechtigung einfach auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Aber da möchte ich schon einhaken, was Sie gesagt haben, Frau Hammel. Und zwar, ich glaube schon, dass wir uns auch selber in die Pflicht nehmen müssen, was die privaten Strukturen betrifft. Und da spreche ich jetzt einfach nur aus persönlicher Erfahrung und auch aus dem, was ich aus den Gesprächen mit den Männern im Podcast mitgenommen habe, weil ich mich tatsächlich sehr oft frage, warum Männer sich daheim zum Beispiel in der Hausarbeit, in der Care-Arbeit, in der Kinderbetreuung so wenig von selbst einbringen. Und ich habe auch darauf gewartet, dass mein Mann, und jetzt wird es halt sehr persönlich, der sehr gleichberechtigt immer getan hat, bevor wir Kinder bekommen haben, sich dann plötzlich in seinen Job geflüchtet hat zum Beispiel. Und das war für mich in den Anfangsjahren tatsächlich sehr, sehr schwierig, und ich wurde plötzlich aber auch konfrontiert mit meinen alten Rollenvorstellungen, nämlich, dass ich, wenn ich eine gute Mutter sein möchte, gewisse Dinge zu erfüllen habe und mein Kind nicht das einzige bis vier im Kindergarten lassen kann, wenn alle anderen Mütter es ja auch schon zum Mittag abholen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mich ertappt, dass ich versucht habe, diese Rollenbilder, mit denen ich aufgewachsen bin, die wir ja in uns alle drinnen haben, weil ja erst 1975 das Familienrecht geändert wurde. Ich meine, das ist ja alles noch nicht so lange her. Wir haben das also alles in uns drinnen und ich glaube schon, dass wir uns da ein bisschen auch als Frauen an der Nase nehmen müssen. Und ich sage jetzt nicht, dass das nur an uns liegt, aber ich glaube auch, um da im Privaten Dinge voranzutreiben.
Darf ich da auch noch kurz einhaken? Ich kann mich dem gut auch anschließen, was die Perspektive auf das Private angeht, mag aber noch eine andere herausstreichen, nämlich jene der Umverteilung von Macht, von Kapital, von Arbeit und letzten Endes auch von Symbolik oder von Einfluss. Und ich bin so täglich grüßt das Murmeltier, haben Sie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so lange Frauenpolitikerin und Politikerin überhaupt, aber ich habe das Gefühl, seit ich studiert habe, haben wir die immer wiederkehrenden Diskurse und die immer wiederkehrenden Forderungen und wir reden über Equal Pay und wir reden über Sorgearbeit und wir reden über Karenzmodelle und ich weiß nicht was. Und wir wissen ganz genau, was wir tun müssten, um es zu ändern. Aber es passiert nicht. Und
warum ist das so?
Weil Sie gefragt haben, liegt es an den Frauen, das zu ändern? Ich glaube, es liegt tatsächlich massiv an den Männern, dass sie es verhindern. Und wenn ich jetzt diese Tage, ich glaube, war der Todestag von der Johanna Donal, an sie zurückdenke, hat sie auch sehr klar formuliert, jeder Platz, den eine Frau einnimmt, ist ein Platz, der für den Mann nicht mehr disponibel ist. Und seien wir uns ehrlich, Feminismus, das F-Wort, Frauenpolitik, das nächste F-Wort, das ist eine Auseinandersetzung um Macht, um Einfluss, um Symbolik, um die Umverteilung von Arbeit. Und das wollen halt einige Männer tatsächlich einfach nicht. Und ich glaube, was wir Frauen besser machen können als bislang, ist, dass wir überparteilich besser zusammenarbeiten, dass wir uns nicht immer ausrichten, was habt ihr nicht gemacht und was habt ihr nicht erreicht, sondern uns gemeinsam freuen darüber, was wir jetzt erreichen und auch gemeinsam versuchen, wie kann man quasi auch Bündnisse so schaffen, wie kann man gemeinsam stark auftreten und auch, wie soll ich sagen, die graumelierte Herrenriege so weit unter Druck bringen, dass da tatsächlich mal was weitergeht. Weil ich will nicht darüber diskutieren müssen, wieso ich ein Lohntransparenzgesetz brauche. Ich weiß, ich brauche es. In Dänemark wurde das eingeführt 2007. Ein Jahr später hatten die -7% beim Gender Pay Gap. Ja. Also wir wissen ja, wie es gehen würde und mich ermüdet das total. Und ich hoffe, dass viele Frauenpolitikerinnen und auch Männer, die in der Politik tätig sind, zunehmend ermüdet sind und auch nicht wollen, dass ihre Geschwister, ihre Töchter, ihre Enkelkinder einfach ungleich behandelt werden. Und das ist es, eine krasse Ungleichbehandlung einfach auf Basis des Geschlechts.
Das Paradoxe ist, meine Kollegin Christa Zöchling hat dazu jetzt in der aktuellen Nummer ein Essay verfasst, wo sie quasi frühere Frauengesetze mit den aktuellen verglichen hat. Und seit 1924 ist eigentlich in der Verfassung verankert, dass Frauen und Männer das Gleiche bezahlt bekommen sollten in adäquaten oder in gleichgestellten Positionen. Jetzt ist meine Frage, warum ist dieses Modell, wie wir es in Dänemark und ich glaube auch in Island haben, dass sozusagen Unternehmen transparent zeigen müssen oder Geschäftsberichte, wo man das nachlesen kann, warum ist das bei uns, wird das noch immer nicht transparent gehandhabt? Liegt das an einer Wirtschaftspartei, die das zu verhindern weiß?
Ich würde sagen, das liegt da, ich glaube, ein paar hundert Meter in diese Richtung, den Ring runter, an der Wirtschaftskammer. Also die Wirtschaftskammer hat natürlich hier seit Jahrzehnten massiv blockiert und tut das auch weiterhin. Das muss man einfach klar benennen, das ist so. Und wir Grüne sind da sehr offensiv an den Koalitionspartner auch herangegangen mit sehr konkreten Ideen und Vorschlägen für Lohntransparenzmodelle, die in Dänemark, die in Island orientiert sind und werden hier nicht locker lassen, werden hier nicht nachgeben. Also wir wissen ja wirklich alle, was es braucht und auch frühere Frauenministerinnen haben dieses Thema sehr offen und sehr offensiv auch adressiert, aber es ist leider noch immer nichts passiert und wir sind, Equal Pay Day war ja vor kurzem wieder bei den 19 plus ein bisschen was Prozent.
19,3,
das ist untragbar, glaube ich, ja. Und wieso ist das untragbar? Weil wir wissen, dass dieser Einkommensunterschied, den wir während der Erwerbsbiografie haben, der pflanzt sich ja dann fort und dann sind wir dort, wo wir die unterschiedlichen Pensionszahlungen haben, die Frauen oft direkt in die Altersarmut
treiben.
Ja, Transparenz ist das eine, aber das andere ist eine Neubewertung von Arbeit insgesamt. Ja. Also glaube ich eben, es ist ganz wesentlich, dass wir die Arbeitswelt in die Pflicht nehmen und dass wir da was ändern. Da sind wir auch bei der Arbeitszeitverkürzung. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach, dass wir nicht, also dieser Rat geht, Mädchen geht in Männerberufe. Nein, es ändert sich dadurch nichts. In dem Moment, wo dort mehr Frauen sind, sinken, wie wir wissen, heißt Verelendung durch Feminisierung. Also sinken Prestige und Bezahlung. Das heißt, wir müssen einfach wirklich einmal zu einer Neubewertung von Arbeit finden. Zum Beispiel auch wirklich uns als Gesellschaft bewusst machen, dass soziales Know-how, also Pflegeberufe etc., ja, dass das für unseren Fortbestand und für unsere Zukunft mindestens so wichtig ist wie technisches Know-how. Und das findet nicht statt. Also permanent werden Branchen, in denen vorwiegend oder überwiegend Frauen beschäftigt sind, schlechter bezahlt und haben die schlechteren Arbeit.
Vor allem in der Frühpädagogik. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, das sind, glaube ich, über 82% Frauen beschäftigt und in der Frühpädagogik schlecht bezahlt. Es gibt eigentlich eine geringe Ausbildung nur und eigentlich das wertvollste Kapital, das eine Gesellschaft hat, dafür ist sie nicht bereit zu investieren. Woran liegt das?
Aber es gibt in den Pflegeberufen inzwischen, im Übrigen auch in den pädagogischen Berufen, die sind ja inzwischen zum Teil, also hochakademisch ausgebildet. Es schlägt sich nur in der Bezahlung und in der Wertschätzung nicht nieder.
Da wäre die Pandemie schon wieder so ein Punkt, glaube ich, wo die Politik einhaken kann oder jedenfalls jene, die das vorantreiben wollen. Weil ich glaube nicht, dass die Pandemie irgendetwas von alleine ändert. Nicht? Es wird nachher gar nichts anders sein und schon gar nicht zum Besseren, weil es diese Lockdowns und was auch immer alles gegeben hat. Also Politik funktioniert nachher so wie vorher. Gerade bei den positiven Dingen ist es mühsam, sie zu erreichen und sich dafür einzusetzen und irgendetwas aufzubauen. Aber was, glaube ich, insbesondere der mediale Blick auf manche Lebensbereiche in unserer Gesellschaft gezeigt hat, ist ja das, welche Gruppen viel Verantwortung jetzt in diesen Tagen und Wochen auf sich nehmen mussten, welche unter besonderen Belastungen arbeiten mussten etc. Da kann ich mir nur vorstellen, dass das für eine an die Pandemie anschließende Frauenpolitik natürlich ein viel größerer Haken sein kann, den man wo einschlägt, um ein paar Stufen weiterzukommen, als es ohne Pandemie gewesen wäre. Auch noch einmal gesagt, wenn die Pandemie allein sozusagen überhaupt nichts zum Besseren wenden wird, ob es unsere sozusagen Umweltpolitik, Mobilität, persönliches Reiseverhalten oder eben Geschlechterrollen und Gerechtigkeit ist.
Dann möchte ich kurz
widersprechen. Die Pflegekräfte wurden heftig geklatscht.
Und das ist genau der Punkt.
Nichts. Der Arbeitsminister stellt sich hin und sagt, das sind gering qualifizierte Leute.
Ja, aber der mediale Fokus, glaube ich, ist noch nie so auf einzelnen Gruppen so intensiv gelegen. Im Übrigen auch nicht auf das Hauptthema, das wir da diskutieren, nämlich die traditionellen oder nicht traditionellen Rollen in der Familienarbeit. Also ich glaube auch, dass wir als tagesaktuelles Massenmedium in den letzten Jahren viel auf Rahmenbedingungen von Familien und Haushalten geblickt haben, aber nie so konkret in die Wohnzimmer hineingeschaut haben, was dort an mentalem, psychischem Stress stattfindet, an Belastungen und so weiter. Also so eine ganz lebensnahe Berichterstattung gemacht haben, die sonst nie so eine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube schon, dass das dieser mediale Blick auch auf diese Veränderungen oder nicht Veränderungen, auf diese überzeichnete Situation, wie wir anfangs gesagt haben, die ja sozusagen fundamental ja ohne dies vorhanden ist, dass der so groß war. Und ich glaube, das kann im positiven Sinn zumindest eben, wie gesagt, eine argumentative Grundlage sein, um danach weiterzukommen.
Also ich möchte da widersprechen, weil ich bin ein Kind der Zuversicht und auch sehr optimistisch grundsätzlich. Und die Pandemie hat sehr wohl Dinge verändert. Erinnern wir uns ans Homeoffice. Wir haben jahrzehntelang von Trendforschern bis zu Umweltpolitikern gesagt, Homeoffice ist eine tolle Angelegenheit. Mitarbeiter wollen das. Sie müssen weniger pendeln. Das ist gut für die Umwelt. Die Unternehmen müssen weniger Quadratmeter Fläche zur Verfügung stellen. Das spart ihnen Geld. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Und trotzdem musste eine Pandemie kommen, damit sich Homeoffice etabliert. Und das ist ein Beispiel, das mich dann schon zuversichtlich stimmt, dass wir, wenn wir dann ab Herbst mal so in Richtung Ausgang der Pandemie hinblicken können, durchaus auch eine Debatte führen, weil wir müssen dann die Debatte darüber führen, wie wir als Gesellschaft resilienter werden. Das muss doch auch unser Ziel sein, resilienter zu werden. Und ich bin nicht resilient, wenn ich in diesen tradierten Rollenmodellen verharre. Wenn die einzige soziale Aufgabe eines Mannes ist, das Geld nach Hause zu bringen, wird er sehr schnell auch in einer Wirtschaftskrise dieser sozialen Funktion beraubt. Und was bleibt übrig? Jemand, der ein armer Topf ist, der gewalttätig wird, der zu Drogen greift oder zu Alkohol, also lauter Dinge, die ja nicht wünschenswert sind. Und wenn wir auch aus der Historie wissen, dass Krise ja eigentlich ein Normalzustand ist und es eigentlich ein Zufall ist, dass wir jetzt so viele Jahrzehnte so wenig Krisen, zumindest hier in Mitteleuropa, gespürt haben, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wie können wir zukünftigen Krisen, zukünftigen Pandemien besser begegnen? Und wir begegnen ihnen auch besser, indem wir Rollen eben neu verteilen. Und das macht ja auch das Leben für Männer angenehmer oder besser, wenn sie mehrere soziale Rollen zur Verfügung haben. Und ich finde, da müssen wir einfach mal vielleicht Männern die Hand reichen, damit sie nicht stolpern, wenn man sie vom Podest runterhebt und sich keine blauen Flecken holen, weil sie ja immer noch das Zentrum sind, von dem alle Maßnahmen wegdekliniert werden. Und wenn sie nicht mehr das Zentrum sind, das muss das Ziel sein, von dem alles wegdekliniert wird, von medizinischen Entwicklungen bis hin zur Verkehrssicherheit, wird alles an Männern getestet, für Männer gebaut. Und meine Vorstellung ist, dass sich das aufhört und dass wir eben diese Rollenmodelle aufbrechen, weil es zum Vorteil von Männern ist.
Also das haben wir schon in den 70er Jahren behauptet, dass die Gleichstellungspolitik den Männern unglaublich viel bringt. Die Männer haben es zu Recht nicht geglaubt. Ja,
ja, aber da gab es keine Weltwirtschaftskrise, die jetzt kommt. Da gab es aber keine Weltwirtschaftskrise, die jetzt kommt, wo viele Menschen ihre Jobs verlieren werden oder in die Insolvenz schlittern werden. Das gab es einfach nicht.
Darf ich bei Resilienz noch einhaken, weil du das jetzt als Thema gebracht hast? Ich glaube, resilienter müssen wir auch werden im Sinne der sozialen Sicherungsmodelle. Also all jene, die in den vergangenen Jahren, ich glaube, Spanien war das massiv und Portugal, gekürzt haben, sind jetzt tatsächlich sehr viel schlechter durch die Gesundheitskrise gekommen, weil sie nicht vorbereitet waren. Und all jene, die auch in Österreich, wir hatten ja zuletzt eine schwarz-blaue Regierung, die das massiv vorangetrieben hat, die soziale Leistungen, soziale Systeme gekürzt haben, reduziert haben, werden jetzt tatsächlich Lügen gestraft, weil sie sehen, es ist so wichtig, dass wir soziale Absicherung in diesem Land haben und die muss weiter ausgebaut werden. Wir sind da in dieser Diskussion um das Arbeitslosengeld beispielsweise. Das ist natürlich für Frauen von eminenter Wichtigkeit, dass wir hier einen nächsten Schritt machen und das erhöhen können. Wir hatten jetzt diese zweimaligen Einmalzahlungen, wir hatten Kinderbonus etc., aber das ist noch nicht in der Nachhaltigkeit, die wir gerne hätten. Und ich glaube, die Krise hat gezeigt, es braucht einen starken Staat, der dort abfedert, der dort abstützt. Und all jene, die Kürzungsfantasien hatten, die sehen jetzt, so kann es nicht funktionieren. Und auch gleich quasi vorbauend, wenn mal die Frage auftaucht, wer soll denn diese Krisenkosten zahlen, ist klar, dass das nicht die Frauen sein dürfen. Und dann ist auch klar, wo diese Gelder auch herkommen sollten. Und da wird es auch Solidarbeiträge tatsächlich auch von Männern geben müssen. Und wir wissen, wieso betone ich das so, dass Männer einfach überproportional viel Vermögen haben im Land. Und da werden sie auch einen entsprechenden Anteil auch leisten
müssen. Da gibt es viele Studien dafür, genau. Ja. Wie sehen Sie das sozusagen aus der Perspektive des Mannes, wenn sozusagen Männer geben keine Macht ab, Männer geben keine Privilegien freiwillig, also sehr viel, was der feministische Diktus auch in der Literatur und von den großen Feministinnen ist. Wie sehen Sie das auch aus Ihrem Umfeld und aus Ihrer Perspektive heraus? Wird Ihnen da dem Mann, in dem er sozusagen grundsätzlich in einen Topf geworfen wird, sehr Unrecht getan? Oder gibt es da eine gewisse Berechtigung für diese Vorwürfe? Oder ist es ein Generationenproblem?
Ja, ich glaube, um da ganz kurz anzuschließen, es ist, wie sich da auch wieder zeigt, nicht nur immer ein Geschlechterproblem, ich habe es vorher schon gesagt, ein ökonomisches Problem, eine Klassenfrage, um es so zu nennen, ja, die da vielfach hineinspielt. Aber zu Ihrer Frage, das belustigt mich immer ein bisschen, Sie als Mann sagen, yeah, das ist so, wie wenn eine Politikerin sagt, ich als Mutter möchte jetzt dies und jenes. Yeah. Die sind immer so, sozusagen so.
Aber weil Sie der Einzige heute sind.
Ja, das verstehe ich schon. Ich sage auch ruhig was als Mann dazu. Und ich versuche dann auch ein bisschen so die, vielleicht ein wenig so das Gefühl jener Männer aufzugreifen, die da adressiert waren jetzt in dieser Runde und nicht hier sitzen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, sollten viele Fragen, die da jetzt thematisiert worden sind, nicht Frauenfragen sein oder Fragen der Frauenpolitik sein oder auf der anderen Seite die Perspektive des Mannes dagegen gestellt werden oder so. Also was ich sagen will damit, wenn eine Politikerin sagt, ich als Mutter und deswegen, ja, also dann bin ich schon skeptisch in der Regel als Journalist, weil das aus einer sehr persönlichen Betroffenheit dann formuliert ist. Ich weiß schon, das ist natürlich ein rhetorischer Kunstgriff, um die
Nähe zu erzeugen.
Genau, ja. Das der Betroffenheit zu darzustellen. Aber viel interessanter ist es für mich natürlich, sozusagen die großen Strukturen zu betrachten und allenfalls zu ändern und zu schauen, wie sie geändert werden. Und daher glaube ich nicht, dass sozusagen diese Frage der Gerechtigkeit in der Gesellschaft Geschlechterpolitik im engeren Sinn ist. Ja? Also das nur zur Einleitung der Frage, ich als Mann. Aber natürlich ist es, glaube ich, gerade eine schwierige Zeit für so manche Männer, weil Frauen wissen schon erstens sehr genau politisch, worauf sie hinaus wollen, also alle von ihnen, die sie da sitzen und ihre Forderungen haben. Das wissen die Männer, glaube ich, auch. Also wenn man darüber reflektiert und sozusagen eine politische Haltung hat, weiß man schon, was man will. Aber gleichzeitig ist sozusagen die Rolle, die Identität der Frau in diesem Zusammenhang klarer. Bei den Männern ist plötzlich etwas eingetreten, glaube ich, was es eben viele Jahrzehnte nicht gegeben hat, nämlich dass ihre Position viel mehr verhandelt wird in der Frage, was bin ich als Mann, was macht mich aus, was ist meine Männlichkeit oder so. Ja, also Sie als Mann, wenn Sie sagen, nicht, muss ich ja sofort rattert da was, also was bin ich jetzt als Mann in dieser Runde und nicht so wie Sie als Mitdiskutierender, sondern eben als Mann. Und so. Also gut, es steht in Verhandlung, nicht? Und alles, was, wenn die ganze Identität verhandelt wird, ist es natürlich doch ein bisschen eine Verunsicherung, nicht? Und jetzt sitze ich da in dieser Runde, glaube ich, schon eine halbe Stunde oder so und ich weiß, natürlich gehe ich mehr über ein Minenfeld als Sie. Ja? Jetzt weiß ich aus langer Erfahrung schon in der Regel, wo die Minen liegen, nicht? Also wo man nicht draufsteigen soll und so. Aber die gibt's natürlich, nicht? Und das macht die Sache schon gerade ein bisschen schwierig. Dass das
was
alles
wären diese Minen fandet. Zum Beispiel?
Ja, diese Minen, die können überall liegen. Da reicht's zum Beispiel, wenn man einen jemanden zitiert, einen Namen von jemanden sagt, irgendeinen Philosophen, der sich auch darüber Gedanken macht, nicht? Und hat mir eine Freundin, mit der ich mich oft austausche in dieser Sache, die beruflich sich mit Frauenförderungsprogrammen in Unternehmen befasst, gesagt, das ist ein Fandl, wenn du den Namen nennst, hast schon das Fandl da reingesteckt und es ist klar, was dein restliches Argument Darium sein wird, ne? Was überhaupt nicht stimmt. Aber so ist es eben. Ja? Also das meine ich mit Minenfelder. Das verunsichert natürlich, nicht? Und ich glaube so, dass natürlich manche, die auch willens sind, wie dein Mann offenbar, weil du das jetzt gerade geschildert hast, bevor die Kinder gekommen sind, die guten Willens sind, dann so ein bisschen unter einem Generalvorwurf leiden. Und das ist immer schwierig natürlich bei jedem, ganz unabhängig, um welches Thema es geht. Nicht? Wenn man eigentlich wie guten Willens in einer Sache ist und dann bezichtigt wird, es nicht zu sein, dann besteht immer die Gefahr, dass es kippt, nicht? Und zwar in die Gegenrichtung.
Also mir fallen dazu zwei Dinge ein. Das eine ist, ich höre da ein bisschen so eine Opferhaltung auch heraus, die man bei Männern, wenn man diese Themen so direkt anspricht, dann oft hört. Und ich frage mich dann immer, ja natürlich, ich höre den Vorwurf, warum seid ihr Frauen immer so als Front gegen die Männer? Gebe ich völlig recht, ist auch ein Ansatz, den ich jetzt nicht unbedingt vertrete. Auf der anderen Seite denke ich mir schon auch, wenn jetzt die Identität des Mannes so in Frage steht und der Mann so in der Krise ist, wo sind denn dann all diese Männer, die eben versuchen, aus diesem Patriarchat, das sie ja auch belastet, auszubrechen und neue Wege zu finden? Also ich höre da schon auch ein bisschen, und das kommt ja auch bei den Frauen oft dann als Vorwurf, wenn man sich als Feministin deklariert, naja, ihr ruht euch halt in der Opferhaltung aus, dann tut's doch was. Also ihr seid immer nur arm. Das kam jetzt vor kurzem wieder von einem Gesprächspartner in meinem Podcast. Und das Zweite ist, und da möchte ich bei der Frau Brandstätter einhaken, was das Positive vielleicht aus dieser Pandemie sein könnte, was wir mitnehmen können, und da gehe ich wieder ins Private zurück, weil die Politik ist ja hier eh schon sehr gut vertreten. Ich glaube, dass Familien an sich in dieser Pandemie auch eine große Chance haben, weil eben durch Homeoffice und durch diese Situation, dass jetzt plötzlich alle zu Hause sind, die Möglichkeit besteht, diese Familienarbeit, die Arbeit mit den Kindern und die Hausarbeit neu zu verhandeln. Und ich sehe das jetzt nicht nur negativ, weil das Negative, was ich sehe, ist, dass natürlich Frauen wieder in diese alten Rollen gefallen sind. Das Büro wird für den Mann reserviert, die Frauen und Kinder sind leise, dass der Mann arbeiten kann. Auch ich habe das alles durchlebt. Ich war ja in Kurzarbeit am Anfang der Pandemie und bin dann mutiert plötzlich zu dieser Hausfrau aus den 50er Jahren, die am Nachmittag Kuchen gebacken hat und den Kaffee serviert hat. Und man hört das ja von sehr, sehr vielen Frauen, dass die Frauen am Küchentisch dann arbeiten, wenn sie Arbeit zu verrichten haben, und der Mann eben gemütlich am Bürosessel im Arbeitszimmer arbeiten darf. Und ich glaube aber, dass es auch eine Chance ist, all diese Dinge neu zu betrachten und sich zu fragen, was will ich eigentlich als Paar, als Familie? Und eben nicht in diese Opferhaltung zu fallen und in dieses Gegeneinander und zu sagen, na ja, du bist ja so, weil du ein Mann bist und ich bin so, weil ich eine Frau bin, sondern nein, wir sind eine Familie und wie können wir das miteinander leben? Abgesehen jetzt von allen politischen Strukturen, die da geschaffen werden müssen. Das ist mir immer wichtig noch zu betonen, weil es eben nicht ins Private ausgelagert werden soll.
Elfriede, was sagst du dazu?
Ja.
Kann man das im Privaten verhandeln?
Na, das finde ich eine schöne Überlegung, dass man jetzt wirklich aus dieser Situation heraus einander besser versteht, auch mehr sieht, was jetzt eigentlich wirklich zu tun ist und was, also was Kinderbetreuung heißt. Vielleicht wissen, das weiß man ja zum Teil auch dann nicht, also ganz wurscht, beiden Eltern ist es in der Form nicht bewusst oder sie haben nicht die Möglichkeit, wie Sie sagen, also als Familie wirklich so intensiv zusammen zu sein. Also ich will es jetzt nicht romantisieren und schönreden, ja, die Belastungen sind schon enorm. Aber diese Chance sehe ich in gewisser Weise durchaus auch. Das hat schon was für sich.
Gehen wir ein bisschen zu einem Themenwechsel. Ein bisschen würde ich gern zu Sexismus, MeToo und ein bisschen auch die ganze Internetkultur, die daraus entstanden ist. Jetzt ist die Frage, dass im Netz natürlich eine neue Form von Frauenverachtung sehr breit um sich greift. Es gab ein tolles Beispiel dazu von Sophie Passmann, der jungen Feministin in Deutschland, die quasi mit Schauspielkolleginnen in 15 Minuten auf ProSieben die ganzen Attacken oder auch die Bilder, die sie geschickt bekommen, verliest und dann sozusagen einfach klar macht, ganz deutlich und ungeschönt, welchen Attacken und in welchem Fadenkreuz man heute als junge Frau steht. Wie kann man dem jetzt begegnen? Also wie stark müssen die Sanktionen sein? Wie sind wir da gesetzlich jetzt aufgestellt oder was könnte man da anders gestalten?
Da kann ich gerne beginnen. So wie Sie sagen, Sexismus, Gewalt im Netz, Hass im Netz ist tatsächlich omnipräsent, auch weil es lange Zeit mit so einer Anonymität belegt war. Wir sind jetzt, glaube ich, 2 Wochen nach dem Prozess, der gegen die Sigi Maurer geführt worden ist, wo ein Bierwirt oder der Willi, wir wissen es nicht genau, ihr obszöne Nachrichten und Vergewaltigungswünsche geschickt hat und im ersten Urteil gegen die Sigi Maurer entschieden wurde und sie quasi zu einer Zahlung verpflichtet wurde. Wieso ist das so passiert? Weil wir keine rechtliche Handhabe hatten, um gegen Gewalt und Hass im Netz vorzugehen. Und wir Grüne haben das im Koalitionsübereinkommen verhandelt und jetzt auch umgesetzt mit der Justizministerin Sadic. Da gibt es ein wirklich großes, sehr umfangreiches Gesetzespaket gegen Hass im Netz, das mit 01.01.2021 jetzt in Kraft getreten ist. Und es geht wirklich einfach, sich gegen solche Nachrichten zu wehren, indem man eines macht. Man geht auf die Homepage der Justiz, des Justizministeriums, lädt sich da ein Formular runter. Das nennt sich Antrag auf Unterlassung. Und ich habe das jetzt selber ein paar Mal gemacht, weil ich bekomme sehr oft, sehr regelmäßig täglich Vergewaltigungsandrohungen oder Wünsche und allerlei sexuelle Fantasien, die man mir gerne antun würde oder wie auch immer.
Und haben Sie Resilienz dagegen entwickelt?
Ich habe eine große Resilienz entwickelt dagegen. Ich antworte darauf nie und in dem Moment, wo ich diesen Antrag auf Unterlassung wegschicke, schicke ich einen Screenshot davon und schicke das diesem Mann als Antwort. Und damit ist es quasi für mich gegessen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es gibt jetzt tatsächlich einfach eine juristische Handhabe, gegen solche Dinge vorzugehen. Und das ist gut, das ist wichtig, vor allem auch für junge Frauen, auch für Leute aus der LGBT-Community, die auch sehr oft Opfer von Hass und Gewalt im Netz werden, auch für People of Color, auch für Migrantinnen, Migranten. Da gibt es Gruppen, die ohnehin schon marginalisiert sind, ohnehin schon benachteiligt sind strukturell. Und gerade auch für dieses wichtig, jetzt kostenlos hier eine Handhabe zu haben. Und wir sind sehr froh zu sehen, dass das auch genutzt wird. Darüber hinausgehend, glaube ich, sind wir jetzt, weil wir hier jetzt auch als Politikerinnen sitzen, die Kollegin von Denise und ich, natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise von Sexismus betroffen im Alltag. Ich habe im November eine Rede gehalten im Parlament und musste, ich weiß nicht, 20 Mal die FPÖ zur Raison rufen, weil sie es nicht geschafft haben, einfach zuzuhören und einfach ruhig zu sein. Und dann reden wir über kulturell importierte Gewalt. Und ich denke mir, ja, ich schaue in die Reihen der FPÖ, da habe ich meine kulturell importierte Gewalt. Sie kommt aus dem Waldviertel, sie kommt aus Niederösterreich, sie kommt aus woher auch immer. Und das Problem damit ist das Patriarchat und die Rolle der Frau oder die Misogynie, die alle Bereiche der Gesellschaft durchzieht und gegen die wir uns wehren müssen, schon im Alter der Elementarpädagogik. Und wenn es als männlich gilt, weil wir über Rollenbilder heute schon sehr viel gesprochen haben, wenn es als männlich gilt, aggressiv zu sein, jemanden zu schlagen, eine Frau als Sexualobjekt anzusehen und zu degradieren, ja, dann haben wir echt ein Problem mit diesen Männlichkeitsbildern. Und da muss man sehr früh ansetzen in der Frühpädagogik. Da haben wir jetzt auch einige Projekte, die wir umsetzen wollen. Und wir haben in Österreich einfach wirklich ein massives Problem mit Sexismus, aber genauso mit Gewalt an Frauen. Ich glaube, das Jahr ist jetzt irgendwie 9 Wochen alt. Wir haben den 4. Frauenmord gehabt und hinter...
Ist ja vorne bei Frauenmorden im Europavergleich.
Wir sind leider im Spitzenfeld. Und wenn man sich anschaut, hinter jeder 5. Tür in diesem wunderschönen Land, von Bodensee bis zum Neusiedlersee, lebt eine Frau, lebt ein Mädchen, die physisch, psychisch oder sexuell Gewalt erfährt. Und das ist einfach eine Schande. Und darum ist es so wichtig, dass wir sehr konsequent einen Schwerpunkt auf Gewaltschutz haben in dieser Bundesregierung. Und ich glaube, da haben wir in einem Jahr so viel erreicht wie im letzten Jahrzehnt nicht. Und nicht falsch verstehen, wir werden uns nicht darauf ausruhen, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Es gibt wirklich noch viel zu tun und das werden wir weiterhin fokussiert auch machen.
Dazu würde ich auch gerne noch kurz was sagen, weil das auch ein Thema ist, über das ich mir sehr viele Gedanken mache und weil das auch ein bisschen zu dem passt, was wir vorhin gesprochen haben mit der Männlichkeit und der Rolle des Mannes in unserer Gesellschaft. Und was mir ein bisschen fehlt, ist, es wird sehr viel gesprochen über Gewaltprävention und wie wir die jungen Frauen und Mädchen schützen können. Was ein bisschen ausgeklammert wird oft im Diskurs ist, dass meiner Meinung nach man bei den Burschen ansetzen muss. Absolut. Da wird viel zu wenig getan. Es ist immer so, und das weiß man ja auch aus anderen Kulturen, dass man die Frauen wegsperren muss und die Mädchen schützen muss, weil die Männer in ihrer Sexualität einfach, ja, was auch immer, sind. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre, Aufklärungsarbeit zu betreiben und auch das Männerbild bei den Jungen schon zu sensibilisieren und da eben wegzugehen von diesem, der Mann ist aggressiv, der Mann ist sexuell ein Trieb gesteuert, ja. Und dass man das einfach rauskriegt, auch aus dem Kopf, weil so haben ja Männer und Burschen auch eine Rechtfertigung, sie können ja gar nicht anders.
Ja. So wie die Heidi Kastner immer zu sagen pflegt, die forensische Psychiaterin, eine Erektion gibt keinen Weg vor. Aber es gibt offensichtlich auch ein nicht ausreichendes Angebot für Männer, die Änderungswillen in sich haben. Ich habe mit einigen Gewalttätern auch für Profilinterviews geführt und dem gesagt, sie sind 3 Monate auf der Wart, sie würden gerne ein Anti-Gewalt-Training machen. Ihnen ist es selber bewusst, dass sie nicht in der Kontrolle ihrer Impulskontrolle sind. Aber sie müssen 3 Monate warten, bis sie sozusagen, wenn sie sich das nicht leisten können, aus eigenen Tasche zu finanzieren, 3 Monate warten. Und da dürfte offensichtlich sehr viel im Argen liegen. Ja,
da ist schon zu wenig Geld da und es ist sukzessive eingespart worden und jetzt nochmal gestrichen. Wir haben einfach, wird einfach nichts ausgegeben für Männer und Burschenarbeit und es gilt aber als ganz verständlicherweise natürlich als ganz, ganz wichtiger Teil der Prävention. Ja.
Da will ich widersprechen, weil wir gerade jetzt auch mit der grünen Regierungsbeteiligung diese opferschutzorientierte Täterarbeit. Mich nicht. Dann versuche ich lauter zu sprechen. Ich wollte nur sagen, in direkter Replik auf Sie, Frau Hammerl, da widerspreche ich, weil wir gerade jetzt auch die opferschutzorientierte Täterarbeit ausgebaut haben und hier Mittel in die Hand genommen haben, wie noch keine Regierung zuvor. Genau das, was Sie sagen, ist jetzt institutionalisiert worden. Jeder Gewalttäter, der schon einmal angezeigt worden ist, wird jetzt 6 Stunden Anti-Gewalt-Training bekommen müssen, sage ich. Und der Bund wird diese Kosten übernehmen. Schwarz-Blau wollte, dass die Gewalttäter das selber zahlen, was natürlich eine enorme Belastung für Familienbudgets dargestellt hätte. Das konnten wir nachverhandeln und jetzt sind wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Aber völlig bei Ihnen, Frau Hammerl, da muss noch mehr passieren, ganz sicher.
Aber das ist dann erst, wenn er schon strafrechtlich verurteilt wurde. Es gibt ja auch Leute, die im Vorfeld an sich arbeiten wollen und da ist es offensichtlich sehr schwierig. Herr Leitner, Sie wollten was dazu sagen.
Ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, dass ich glaube, wenn wir über Rollenbilder reden und wie sie ausgestaltet sein sollen heute und bald noch besser sozusagen, dann glaube ich, handelt es sich hier natürlich schon um sehr wichtige Dinge, weil es um sehr konkrete Gewalt geht, die dann, sei es nur verbal, aber dann eben auch noch weitergeht, die natürlich verhindert werden muss. Aber ich glaube, dass immer in einem sehr kleinteiligen und auch tagespolitischen Bereich, der auf der gesellschaftlichen Ebene, glaube ich, ja nicht in Diskussion steht, weil das Rollenbild des Mannes, der solche Nachrichten schreibt, wie Sie es gerade ins Treffen geführt haben, das wird ja jetzt, soweit ich die Lage überblicke, von niemandem propagiert. Ich bin der Meinung, dass gerade in diesem Bereich von Social Media die Rollenbilder in einer Form gerade ausgeprägt werden, die viel schwieriger in den Griff zu bekommen ist, weil es kein gesetzliches Mittel gegen all die Berühmtheiten gibt, die ich zum Beispiel von meinen Töchtern höre, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, weil ich mir es nicht merke, weil sie nur in dieser kleinen Blase der Instagram, TikTok, irgendwas berühmt sind, dort aber weltberühmt sind und dort Frauenbilder vorleben, die mich wirklich überraschen. Also wie jetzt bin ich da wieder genau dort, dass ich jetzt so jetzt aus meiner persönlichen Betroffenheit spreche, aber ich glaube, sie doch auf eine höhere Ebene dann und auf eine grundsätzlichere Ebene heben zu können. Die beiden Mädchen, die wir haben, sind also so in dem Alter, wo sie sich gerade
so 11,
ihr
12 oder sowas.
14 und 16, also so ihr Frauenbild, ihr eigenes Bild in der Gesellschaft so ein bisschen zurechtzimmern und auch ihre Position zu finden suchen und sind über diese Kanäle, die mir wirklich fremd sind, also die ich halt nur über sie kenne, mit absurden Frauenbildern, girly-like sprechen, doof und sich entsprechend
körperbetont inszeniert,
und so weiter, konfrontiert. Nicht, dass sie das alles eins zu eins umsetzen, natürlich, zum Glück. Aber das ist ein ganz extrem, glaube ich, in diese Entwicklung hineinspielendes Role Model. Und das wird sie, oder glaube ich, halt kaum mit irgendeinem rechtlichen Instrumentarium in den Griff kriegen lassen, wie es hoffentlich für jeden Straftäter, Hate-Schreiber, was auch immer, möglich sein wird nach all den politischen Klein-Klein-Verhandlungen, was wem wo, wann zahlt wird und so weiter. Also nicht, dass ich das runterspielen will. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das sind die großen politischen oder gesellschaftlichen Strömungen, die wir gerade erleben. Und ich glaube auch, der Feminismus ist ein bisschen dadurch geprägt oder wird sich ändern durch junge Frauen, die mit solchen Role Models aufwachsen.
Ist auch in ihrem Podcast mit Matthias Strolz sehr stark thematisiert worden, der da auch gesagt hat, was ist 40 Jahre mit dem Feminismus gelaufen, dass unsere Töchter jetzt wieder wie also lasziv und quasi sehr sexuell orientiert auf den diversen sozialen Kanälen posieren. Kann man das verhindern? Ich meine, die Demokratie des Internets ist zugänglich für alle. Kann man das mit einem Ethikunterricht abfangen? Wie kann man Mädchen vor diesem neuen Schlachtfeld, in das sie sich da freiwillig begeben und auch natürlich konditioniert durch diverse TikToks und Instagram, wie kann man sie davor bewahren und schützen?
Eine ganz kurze Antwort, aber du hast die Expertise. Bildung, Bildung, Bildung. Also ich glaube, der ganze Umgang mit dieser Art von Medien ist nur über Bildung, Bildung, Bildung sozusagen in den Griff zu bekommen. Aber ganz grundsätzlich, das, worüber wir hier sprechen, Rollenbilder sind nur über diesen Weg, glaube ich, auf längere Sicht in eine Bahn zu lenken, die von der wir glauben, dass sie richtig ist. Bis dahin wird es rechtliche Rahmenbedingungen, Leitplanken brauchen, aber es wird über Schule und Bildung nur funktionieren.
Ich würde dazu gerne, also gebe ich völlig recht, dass über Bildung wirklich das Wichtigste ist. Ich möchte dazu noch gern zwei Dinge sagen. Und zum einen ist das, wir haben vorhin über die Sexualtriebtäter gesprochen, das ist für mich ein extrem wesentlicher Aspekt, den wir hier thematisiert haben. Aber ich glaube, man muss einfach wirklich, und das möchte ich nochmal betonen, viel früher ansetzen. Das ist ja dann nur die Symptombekämpfung. In Wirklichkeit muss es schon bei den jungen Männern und bei den Burschen ansetzen. Welches Rollenbild wollen wir denen vermitteln? Da muss viel, viel mehr getan werden. Und das Zweite ist, was ein bisschen da auch anschließt, wir reden jetzt schon wieder über die Rolle der Frau. Wir reden darüber, die armen Mädchen, die im Internet mit diesen Bildern konfrontiert werden und in welche Rolle sie da schlüpfen wollen und werden. Mir fehlt ein bisschen wirklich die Rolle der Burschen. Wir reden viel zu wenig in unserer Gesellschaft über die jungen Burschen. Und inwiefern die ja beteiligt sind, dass Frauen dann vielleicht wieder in diese Rolle schlüpfen wollen. Das hat ja alles was miteinander zu tun. Und ich finde, dass das Augenmerk nach so vielen Jahren Feminismus vielleicht jetzt endlich auch, und da muss man die Männer echt in die Pflicht nehmen, endlich sich, und da hat ein erwachsener Mann, der Söhne vielleicht auch hat, wir reden ja immer über die Männer, die Töchter haben, auch eine Verantwortung, seine Söhne zu sensibilisieren in diese Richtung. Das ist mir wirklich nochmal wichtig zu betonen.
Danke. Ja, ich möchte da gerne anknüpfen, weil das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir jetzt die Umstände der Pandemie nutzen müssen, um grundsätzlich Dinge neu zu denken. Und dazu gehört ein Beispiel ist eben, das mir jetzt einfällt, Empowerment. Ja, also seit Jahr und Tag werden wir Frauen empowered. Ja, wir müssen mehr dieses und weniger jenes sein und dafür gibt's Kurse und Zirkel. Und das sind ja alles ganz nette Angelegenheiten. Ja, da trifft man nette Frauen und da tauscht man sich aus und dann hat man den einen oder anderen Kurs, wo man etwas lernt, was nie deppert ist, dass man es kann. Aber es ändert überhaupt nichts an den Umständen. Weil warum soll ich empowered werden, damit ich dann Dinge genauso mache wie Männer und anscheinend ist das aber nicht besonders gut, was gemacht wird, weil sonst wären wir nicht in der Situation, in der wir gerade sind. Also müssen wir auch mit solchen Dingen aufhören und aufräumen, dass wir eben beispielsweise empowered werden und immer den Mann als Maßstab unseres Handels sehen. Also ich muss jetzt empowered werden, damit ich in Zukunft nicht mehr Kaffee serviere, sondern ihm das Wasser reichen kann. Ich finde, das greift halt ein bisschen zu kurz und dass wir uns durchaus den Raum geben sollten, die Dinge einfach weiterzudenken.
Da kommen wir natürlich überhaupt zur Grundfrage. Wollen wir nur Reformkosmetik oder wollen wir überhaupt ein gänzlich neues System? Ja, wollen wir nur, dass der Kuchen halbwegs gleichmäßig verteilt wird oder wollen wir einen neuen Kuchen? Und das ist etwas, worauf man sich aber in der gesamten Frage nie wirklich einigen konnte. Aber ich möchte noch einen kleinen Schwenk zu Burschen und Mädchen und Erziehung und so weiter machen. Was ich wirklich, wirklich erschreckend finde, und das macht mich einigermaßen ratlos, ist, wie mittlerweile schon bei den Kindergartenkindern diese Welten der Buben und der Mädchen auseinanderdriften. Das hat natürlich viel mit dem zu tun, was an Spielzeug produziert wird, was an Mode produziert wird. Also meine Tochter ist mittlerweile 38, als die ein Kind war, hat es das in dem Ausmaß nicht gegeben. Und inzwischen ist es so, dass es geht auch ins Anekdotische. Als ich erfahren habe, dass ich Großmutter werde, bin ich gegangen und wollte Socken kaufen für ein Neugeborenes. Und es wurde mir die Frage gestellt, für einen Buben oder für ein Mädchen. Und sind das nicht wurscht? Nein, ist es nicht. Da gibt's auch schon in dem Bereich driftet das auseinander. Und bei den ein bisschen größeren, ist das also völlig, die Mädchen, wie gesagt, Eichhornglitzer, Einhornglitzer und so weiter. Und die Buben alles mit Laserschwert und Kampf. Wie ist das passiert? Wieso haben wir das zugelassen? Wie können wir das wieder ändern? Ich frage mich das auch. Also nicht, dass ich eine Lösung hätte auf die Geschwinde.
Im individuellen Bereich wahrscheinlich nur.
Wir müssen
uns
aber wehren gegen eine Spielzeugindustrie, gegen eine Modeindustrie, das ist klar, das eröffnet ja unglaubliche Felder. Unisex ist wahrscheinlich weniger einträglich, als wenn ich diese Welten aufteile und sie dann
künstliche Bedürfnisse kreiere, ja. Aber wahrscheinlich kann man das nur im Individuellen lösen. Was sagen Sie, Herr Leitner?
Der Markt schafft beides, nicht? Der Markt macht eine Twinner, damit man sie die kauft und die T-Shirts, I'm a Feminist, wie wir schon gehört haben, die man sich als Lifestyle-Accessoire überstreift, nicht? Und dann beklatscht wird. Aber das hat ja nur dann einen Sinn, wenn ich vorher die Socken unterschiedlich mache, nicht? Damit ich beides verkaufen kann. Und nachher das Eis, mit dem ich mich dann wieder einreihe in die guten Dinge. Das auch das konnte ich nicht beantworten. Also ich für mich ist das wirklich eben das Problem, von dem ich eben glaube, es ist so schwierig in den Griff zu bekommen und eben durch keine Reglements, die rechtlicher Natur sind, sozusagen wieder umzudrehen. Da glaube ich, gibt es sogar wirklich einen Backlash, weil nämlich im kulturellen Sinn, auch in dem Zusammenhang, den hat nicht die Pandemie gebracht, aber den haben schon die letzten wenigen Jahrzehnte gebracht, weil wenn ich zurückdenke, in meiner Kindheit, Jugend hat's schon noch getrennte Schulen, also ich selber bin in eine reine Burma-Schule gegangen bis zu irgendeiner Klasse, bis dann die Koedukation dort Einzug gehalten hat. Also Und dann ist man gleicher geworden, sozusagen geschlechtermäßig. Aber das hat durch den Konsum und durch diese an die Spitze Treiben des Konsums als Lebensinhalt und Zweck natürlich, glaube ich, noch einmal schon wieder zu einem Auseinanderdriften dieser Rollen geführt und sie wieder traditioneller gemacht.
Was mich jetzt auf einen Gedanken gebracht hat, war dieses, man wird beklatscht, wenn man ein T-Shirt trägt, auf dem steht, ich bin Feministin oder Feminist, und das gilt ja, finde ich, für Männer und für Frauen gleichermaßen. Und das passt auch ein bisschen zur Gewalt im Netz und generell zu den Dingen, die im Netz passieren, die jetzt so gar nichts mit Feminismus und Gleichberechtigung zu tun haben. Und was mir schon auffällt, ist, es ist in der heutigen Zeit schon sehr, sehr einfach geworden, gleichberechtigt zu sein, sich nämlich umzuhängen. Und vielleicht müssen wir uns alle selber ein bisschen mehr bei der Nase nehmen und sagen, es reicht eben nicht, auf Instagram ein Profil zu erstellen, wo man dann jeden Tag irgendwelche tollen Zitate von irgendeiner Feministin postet, sondern man muss halt tatsächlich aktiv werden, rausgehen und im eigenen Leben und auch politisch engagiert versuchen, die Dinge anzugreifen und zu ändern. Weil sonst ist es sehr bequem, von zu Hause aus dem Wohnzimmer aktive Feministin zu sein oder auch Feminist.
Vor allem sind wir alle in einer Bubble, ja, also das heißt, bis wir rausreichen, ist das wahrscheinlich ein viel längerer Weg, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Sie sind natürlich der Mann oder der Mensch in dem Fall mit dem höchsten Impact und der größten Zuschauerzahl, und Sie haben etwas gemacht, was eigentlich eine Pioniertätigkeit war. Sie haben in der ZIP begonnen zu gendern. War das jetzt ein Alleingang oder war das abgestimmt oder wie ist da die Genesis zu diesem Aktionismus, muss man fast sagen, entstanden?
Ich habe das gar nicht als Aktionismus gesehen und sehe es auch jetzt nicht so, sondern habe nur die Beobachtung gemacht, dass das Beharren auf das generische Maskulinum eigentlich in kaum einer Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft noch wirklich betrieben wird. Also das wirklich das Beharren darauf, dass man so reden muss, weil es grammatikalisch der deutschen Sprache entspricht und korrekt ist, das ist es ja, das habe ich nirgends mehr gefunden. Gut, und dann musste ich mir überlegen, wie tun wir, nicht? Also wenn ich nicht sage, das halte ich konsequent durch, muss es irgendwas anders geben, und dann gibt es viele Möglichkeiten, die Sprache schon gefunden hat oder die Menschen schon gefunden haben, um zumindest den zwei Geschlechtern Ausdruck zu verleihen. Und dann ist es noch einmal ein Stückchen schwieriger in der gesprochenen Sprache und noch einmal ein Stückchen schwieriger in einer gesprochenen Sprache, die immer ganz kurz sein muss und irgendwie 20, 30, 40 Sekunden nicht überschreiten darf. Und dann bin ich zu diesem Schluss gekommen, auch aus einem anderen Grund im Übrigen, der mir ganz wichtig ist, nämlich, dass ich schon der Meinung bin, dass es für Gruppen, die ein gemeinsames Bestreben haben, eine gemeinsame Idee haben, einen Überbegriff braucht. Und wir nicht bei den zwei Geschlechtern anfangen sollten und dann immer weitergehen bei den noch mehr zur Verfügung stehenden Identitäten, die man benennen könnte, dass man jede Gruppe auseinander dividiert, bis wir also vereinzeln und nur als Individuum noch um etwas kämpfen können. Also mir ist auch wirklich wichtig, einen gemeinsamen Begriff zu haben. Jetzt könnte man sagen, den gibt's eh, ne? Die Ärzte oder die Lehrer oder was auch immer. Aber das wird eben nicht mehr so gesehen. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft die Grammatik sexualisiert. Das ist halt so, da kann man dafür oder dagegen sein, aber das ist auf jeden Fall geschehen. Es wird von Sprecherinnen und Sprechern, wo immer sie auftreten, immer dieser Unterschied eben gemacht, wie ich ihn jetzt gerade gemacht habe. Und daher, glaube ich, muss man als Massenmedium dem ein Stück weit Rechnung tragen, also ein Stück mitgehen damit, ja. Gar nicht zu weit vorauslaufen, man muss schon immer dort bleiben, wo, glaube ich, sich Sprachgewohnheiten oder wo die Sprachgewohnheiten in der Gesellschaft mehrheitlich stehen, aber ich glaube, sie stehen sogar mehrheitlich dort, nicht genauso wie ich jetzt rede, aber ich bin ja nicht der Einzige, der auftritt im ORF, nicht? Also wir haben ja verschiedene Leute.
Nein, aber Sie waren sozusagen eine Galionsfigur.
Darum geht's, nicht? Ja. Also das, ich finde ja das Wichtige, hätten wir das, dagegen bin bin ich völlig, ja, im ORF als einen Standard etabliert, den sich jeder halten muss, weil der Chefsprecher das so vorgibt, und das wäre absurd, nicht?
Ja.
Also das würde auch, glaube ich, mit der Lebensrealität der Menschen, des Publikums nicht übereinstimmen. Aber genau diese Unterschiedlichkeit, wie Moderatoren und Moderatorinnen daran gehen, das sichtbar zu machen, ist, glaube ich, so unterschiedlich, wie es auch in der Gesellschaft ist, nicht? Also insofern war es ein Alleingang, als dass ich es nicht abgesprochen habe, aber es ist natürlich schon der Grundsatz des Genderns, des Sichtbarmachens, etwas, das dem wir uns als ORF verschrieben haben. Das schon. Ja, nicht genau in dieser Weise. Nicht.
Und wie waren die Reaktionen? Teilweise befremdend oder positiv hauptsächlich?
Interessanterweise, das ist so ein kleines Feldexperiment, von dem ich nicht weiß, wie repräsentativ es ist, aber es ist sozusagen, es repräsentiert jetzt mal nur meinen Posteingang. Die Paarform immer zu verwenden, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler und Direktorinnen und Direktorinnen, und bei manchen Schulgeschichten kann das dann sehr lang werden, die man in Corona-Zeiten zu formulieren hat, waren die Reaktionen durchwegs negativ, weil das den Leuten zu bemüht war, vielleicht, denen, die sie also aufgerafft haben, zu schreiben. Bei der ausgesprochenen Binnen-I, Sterndal, Underline-Form, wie auch immer, waren die Reaktionen geteilt. Halbe, halbe. Aber natürlich auf einem ganz anderen emotionalen Level. Also viel höher. Ja. Die Aufgeregtheit war eine viel größere in beide Richtungen. Mhm. Aber immerhin geteilt. Und vorher war es eigentlich nur negativ. Also insofern, glaube ich, habe ich es vielleicht dadurch ein bisschen besser getroffen. Aber da bin ich überhaupt nicht missionarisch, weil ich es nicht für so wichtig halte, wie man das mir jetzt vielleicht unterstellen mag. Ja. Ich halte es gar nicht für so wichtig. Aber nur deswegen, weil es nicht das Wichtigste ist, heißt es ja nicht, dass man das auf etwas beharrt, was eigentlich auch keiner mehr unterstreichen würde, ja, dass man sagt, na, immer nur die männliche Form, so wie es immer war, weil grammatikalisch und rein deutsch und eh richtig, ja, ist nicht mehr.
Es gibt ein bisschen auch immer die Kritik aus feministischen Kreisen, dass Gendern wunderbar ist, aber auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, um von den wirklichen großen Baustellen eben wie Gender Gap oder Equal Pay Day und so weiter abzulenken, weil es ist ja nicht nur die 19,3%, es sind, wenn man die Teilzeitquote, und wir haben eine extrem hohe Teilzeitbeschäftigung, einrechnet 37%, ja, also wirklich exorbitant, ja. Ist das so? Empfindet ihr das so? Da seid ihr Genderer? Also sagt ihr, das ist ganz wichtig, dass die Sprache sozusagen...
Es ist auch wichtig.
Ja.
Also ich finde es absurd, Frauen in der Sprache nicht wahrzunehmen und nicht vorkommen zu lassen. Und wir wissen, was nicht vorkommt, wird nicht wahrgenommen. Aber das andere ist Whataboutism, nicht? Also der Regenwald ist euch egal. Na, ist er nicht. Nur, und genauso gibt es natürlich eine Reihe von Baustellen, die ganz, ganz wichtig sind. Das ist eine davon, ja. Man muss überhaupt kein Ranking machen.
Also ich würde diese Dinge auch nicht gegeneinander ausspielen. Also ich habe selbst 3 Bücher geschrieben, 1 auf Englisch, da hat man ganz andere Herausforderungen. Und bei den Büchern auf Deutsch hat mir der Lektor gesagt, bitte nicht gendern wegen Lesbarkeit, und es soll auch nicht zu lang werden, immer die männliche und die weibliche Version. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich abwechselnd die männliche und die weibliche Version nehme, allerdings auch paradoxe Interventionen mache. Das heißt, die Frauen haben immer die Führungspositionen und haben immer wichtige Berufe, und die Männer dann eher die unwichtigen, die sind dann der Fahrer oder ähnliches. Ja.
Ich oute mich als studierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, die einen Schwerpunkt auf feministischer Linguistik und Literaturwissenschaft gehabt hat.
Was
und
das Sie ist alles mich, gemacht haben in Ihrem kurzen Leben, ein Wahnsinn.
Das ist für mich tatsächlich sehr wichtig, weil wir auch vorhin, die Frau Lang hat es angesprochen, wie kommen wir dorthin, dass wir Rollenbilder und Klischees auch ändern, naja, auch über die Sprache, weil Sprache schafft Realität, und wenn wir nicht gendern, wenn wir nicht diese andere Realität darstellen, die es auch gibt da draußen, dann macht das ja auch was in den Köpfen der Kinder. Und da sind wir bei den Schulbüchern sehr schnell. Ich habe zuletzt mal mir Schulbücher von meinem Neffen angesehen, der ist jetzt 14, und ich war wirklich von den Socken, was da an Geschlechterbildern nach wie vor im Jahr 2021 tradiert wird, und auch wie weiß, wie heteronormativ diese Schulbücher waren. Ich war wirklich entsetzt und habe dann gleich auch mit der Sibylle Hamann gesprochen und gesagt, bitte machen wir was. Because it's 2021, deswegen war es. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Dinge, die man tun kann. Und weil die Frau Hammer noch gesagt hat, das persönliche Umfeld ist, wo man ansetzen muss. Ich war, glaube ich, 22, als ich mein erstes Motorrad gekauft habe, und mein Neffe war völlig von den Socken, dass eine Frau Motorrad fahren kann. Und der hatte das überhaupt nicht am Schirm, dass das geht. Und
ja,
wenn du in deinem eigenen Umfeld auch Dinge machst oder auch zeigst, dass es anders geht als in diesen klassisch tradierten Geschlechterrollen, dann glaube ich schon, dass das auch einen Impact haben kann auf Kinder und Jugendliche in deinem unmittelbaren Umfeld.
Ja, aber es ist auch anstrengend, das kann ich schon auch beitragen. Also ich bin die fünfte Frau in Österreich gewesen, die die Ausbildung zur Feuerwehrfrau gemacht hat, bei der Berufsfeuerwehr Wien. Und ich kenne alle Witze, die beginnen mit, warum haben Frauen so kleine Hände, so kleine Füße und so kleine Köpfe? Und ich weiß auch jetzt ganz genau, warum das total schwierig ist, wenn Frauen zur Feuerwehr gehen, weil dann muss man nämlich die Umkleidekabinen umbauen und extra Duschen einbauen. Also es war damals, das ist schon einige Zeit her, eine ganz, ganz große Angelegenheit. Und es ist wirklich schwierig dann in dieser Situation, seinen Weg zu finden zwischen totaler Entsexualisierung, was ja in der Politik auch oft passiert, dass Frauen sich entsexualisieren, um eben nicht immer Angriffen aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt zu werden. Und die andere Variante, die noch dazu zur Verfügung steht, das Weibchen. Weil, also es ist in vielen Bereichen und Feldern haben wir noch sehr viel zu tun, damit einfach ein entspanntes, normales Miteinander möglich ist.
Warum wollten Sie zur Feuerwehr? Weil Sie in diese Männerdomäne einbrechen wollten und mal austesten wollten? Oder war es Ihnen so ein...
Na, Feuerwehr ein, ist toll, da gibt man eine Uniform.
Sie hatten ein Feuerwehrauto als Kind.
Nein, man macht wichtige Dinge. Und ich habe im Austria Center gearbeitet. Dort gibt es eine Berufsfeuerwehr, die auf die, auf eine Betriebsfeuerwehr, Entschuldigung, die auf die UNO-City aufpasst. Und man lernt tolle neue Dinge, die man immer brauchen kann. Ich meine, wer will nicht einen Brand löschen können?
Das stimmt. Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich würde jetzt zu einer Abschlussrunde bitten und mich herzlich bedanken für diese wundervolle Diskussion. Wenn ihr euch jetzt sozusagen, wenn man sagt Postpandemie, wir schauen auf den Herbst, was sind die Dinge sowohl im privaten, aber vor allem auch im allgemeinen Bereich, die als erster auf der Erledigungsliste stehen sollten? Damit wir sozusagen vielleicht auch einen neuen Kuchen anrühren können, wie die Elfriede das gemeint hat, beziehungsweise, dass wir im alten Kuchen ein bisschen umstrukturieren. Ich beginne gleich bei Ihnen, Frau Brandstätter.
Ich will gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten und gleiche Ressourcen für beide Geschlechter haben. Ich hätte gerne einen neuen Kuchen, weil ich glaube, der alte ist schon ziemlich trocken und bröselig geworden und der schmeckt einfach auch nicht mehr gut. Und wir müssen dieses Spielfeld neu aufbauen. Das geht aber nur, wenn wir ganz viel Druck ausüben, nämlich Druck ausüben auf jene, die die Budgets machen, weil es ist wichtig, wir brauchen Geld dafür. Und das Geld darf eben nicht nur in männlich dominierte Infrastrukturprojekte fließen, sondern das muss gleichermaßen auch, und da rede ich jetzt auch vom European Recovery Fund, in jene Projekte fließen, die dazu beitragen, dass Frauen genauso partizipieren können wie Männer.
Ich möchte gerne zum Schluss Elfriede Hammel zitieren, die mal gesagt hat, wir müssen die Männer ins Boot holen, aber wir müssen zuerst festlegen, wie das Boot ausschauen soll oder in welche Richtung es fahren soll. Das finde ich, was den Feminismus betrifft, wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch ein Anliegen, das ich mit meinem Podcast Frauenfragen habe, dass quasi, so wie Sie es auch schon einmal gesagt haben heute, dass man sich an der Hand nimmt und den Weg gemeinsam geht, weil Gleichberechtigung geht eben nur gemeinsam. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Und dann auch noch ein Anliegen, das ich schon auch an die Politik habe, ist das Thema Familie. Das wurde in dieser Pandemie vor allem zu Beginn völlig ausgeklammert. Familien wurden alleine gelassen. Es ist dann eben sehr, sehr viel an den Frauen wegen alten Rollenbildern hängen geblieben. Und da wünsche ich mir einfach viel, viel mehr Zugeständnis, dass man sagt, okay, Familie ist nicht nur Privatsache, sondern es ist schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir hier tragen, weil es im Prinzip um nichts anderes geht als um unsere Zukunft. Da wenn wir nicht bei den Kindern ansetzen, dann haben wir sowieso schon verloren.
Elfriede.
Ich bleibe beim Kuchen. Ich denke mir, wir müssen uns vor allem mal einigen, welche Zutaten da hinein sollen. Das heißt, wir müssen uns einigen, welche Art von Politik eine geschlechtergerechte Gesellschaft fördern würde. Der Neoliberalismus ist es nicht, Überraschung. Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, aber das wissen wir eh, nur passieren tut es halt nicht, ist diese Solidarität und der solidarische Zusammenhang und das Zusammenhalten. Und nicht, wir müssen weg von dieser Wettbewerbsgesellschaft, von der Ellbogengesellschaft, von dem jeder und jede ist ihres oder seines Glückes Schmied, weil es nicht stimmt. Ja? Und das zu dieser Erkenntnis sollten wir kommen, ob die Pandemie uns dazu verholfen hat, bin eine alte Pessimistin, bezweifle ich allerdings ein bisschen. Aber
glaubst du, dass man sehr schnell wieder in die alten Muster zurückfallen wird nach der Großimpfung und der Herdenimmunität?
Ich fürchte ja, aber ja, würde mich freuen, wenn es nicht so wäre.
Ich kann es kurz machen. Was will ich nach der Pandemie? Ich will, dass Macht, Arbeit und Geld fair verteilt wird. Und das würde natürlich eine Reihe an Dingen implizieren. Ich mache mir große Sorgen, was die Frage der Arbeitslosigkeit angeht. Da sind wir wirklich sehr gefordert, in der Politik, in der Bundesregierung jetzt da Maßnahmen zu setzen, um da vor allem auch Frauen wieder in Beschäftigung zu bringen. Da haben wir viele Ideen und werden gute Schritte setzen. Und dann gibt's einfach all die Fragen, die uns seit Jahren, Jahrzehnten begleiten. Und ich will, dass wir nächstes Jahr, wenn wir wieder hier sitzen, vor dem Weltfrauentag hoffentlich, nicht mehr über all diese Dinge reden, weil wir einen Schritt weitergekommen sind. Und ja, die Henny Brandstedt hat gesagt, der Kuchen ist bröselig und alt und er schmeckt nicht mehr. Ja genau, das ist wirklich so. Und ich will keinen alten Kuchen darüber diskutieren, wer kriegt denn welchen Krümel, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Deswegen ganz einfach Macht, Arbeit und tatsächlich auch Geld und Vermögen fair verteilen. Und das sagt sich so leicht. Und ja, da gilt's halt mit Hartnäckigkeit und überparteilich gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu arbeiten. Und jeder, der leugnen würde, dass es Feminismus nach wie vor braucht, dem sei ein Stammbuch geschrieben. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir werden da hartnäckig dranbleiben.
Und es darf einfach keine Schande mehr sein, wenn man seine Kinder in Fremdbetreuung gibt. Ne?
Haben wir Grüne auch immer sehr klar gesagt, bitte bringt eure Kinder in die Betreuung, weil genau deshalb sind die Schulen und genau deshalb sind die elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen da. Wir Grüne haben das immer sehr klar auch klargestellt und ganz im Gegenteil anderes formuliert.
Herr Leitner.
Ich glaube, Journalismus hat in diesem ersten Pandemiejahr mehr als zuvor auch auf die faktische Rollenverteilung geschaut. Wie zuerst schon gesagt, nicht nur in einschlägigen Magazinen oder so, wo man das erwartet hat, sondern auch im sehr vordergründigen in der tagesaktuellen Berichterstattung. Und ich glaube, weil uns die Pandemie das gezeigt, noch deutlicher gezeigt hat, wo faktisch und eben nicht rechtlich und strukturell, das auch, aber wo es faktisch Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gibt, gibt es einen guten Grund, 2, 3, 4, 5 Jahre nach Ende der Pandemie auch noch von Seiten des Journalismus in diese Bereiche zu schauen und wie sich das allenfalls verändert oder nicht und damit Katalysator für diese Debatte zu sein, die ohne Zweifel doch auch noch eine Zeit lang geführt wird.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich bedanke mich bei unseren Zusehern, unserem Publikum, unseren Lesern. Darf das Profil, das natürlich dem Frauenthema und Frauenfragen in aller Ausführlichkeit gewidmet ist, noch aufmerksam machen und mich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit. Und es war so schön, mal wieder mit echten Menschen in einem echten Raum zu sitzen und nicht in einem Zoom-Meeting, wo dauernd ein Bild gefriert und es sagt, ich höre dich gerade nicht. Ja, vielen, vielen Dank und danke an SchauTV und an die Ina Linz, die diese wundervolle Veranstaltung organisiert hat. Vielen, vielen Dank.